Heute haben wir endlich wieder eine Teilnehmer-Story und das ist diesmal eine Story, die es wirklich, wirklich in sich hat, die unglaublich inspirierend und motivierend ist. Der Alex Bauer, unser heutiger Gast, ist aus Erfurt und hat mir vor circa 6 Monaten eine Mail geschrieben und hat mir einfach gesagt, er hört den Podcast und er möchte mir mal seine Geschichte erzählen. Und allein, wo ich das Mail schon gelesen habe, habe ich schon Gänsehaut gekriegt. Der Alex hat nämlich 2024 wollte den Ötztaler mitfahren, hat einen Startplatz und eine Woche davor hat er einen Unfall, an den er sich null erinnern kann. Also mit dem Fahrrad hat es ihn irgendwie aufgestellt, wo er nicht weiß, wie das passiert ist. Hat er dann eine schlimme Verletzung, wo er teilweise Lähmungen hatte, heute noch Probleme damit hat. Und er hat mir in dieser Mail auch geschrieben, dass sein größter Antrieb war, diesen Ötztaler nochmal fahren zu können. Er hat gemeint, arbeiten kann er im Sitzen, das ist ihm egal, aber bei der Regeneration 110% zu geben, war immer im Hinterkopf diese Motivation, den Ötztaler fahren zu können und wieder Radl fahren zu können. Und er hat mir vor 2, 3 Tagen am Telefon die Geschichte in Kurzformat schon geschildert, jetzt nochmal im Podcast in lang, in jedes Mal Gänsehaut. Es ist eine unglaubliche Geschichte und dass man einfach einen Ötztaler dann 2025 finishen kann mit teilweise Lähmungen am Körper, ist einfach Wahnsinn und dass da ja der Ötztaler die Hauptmotivation war, wieder zurück so ins Leben zu finden und wieder seinen die Regeneration zu 100% durchzuziehen, ist einfach wunderschön. Freut mich auch von Alex. Viel Spaß mit dieser neuen Episode mit dem Alex Bauer.
Und da setzt die Erinnerung aus. Ab da weiß ich nicht mehr, was passiert ist.
Und dann war sie kurz vor dem Ötztaler.
Und da stellte sich dann aus, dass das Rückenmark eine Verletzung hat an der Halswirbelsäule.
Hattest du eigentlich durch diesen Unfall dann nie Angst, irgendwie, dass wieder sowas passieren könnte?
Da sind mir ein paar Tränen gekommen oben auf dem Timmelsjoch und habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Alex.
Ja, servus Marco. Hallo, grüß dich.
Alex, danke, dass du im Podcast bist. Du, ich würde schon sagen, du bist ein recht besonderer Gast. Ich meine, die Leute wünschen es sich immer wieder, dass es Teilnehmergeschichten gibt und halt von Leuten, die finishen und die vielleicht jetzt nicht vorne mit dabei sein. Und du hast eine ganz spezielle Geschichte, weil du hast mir vor circa einem halben Jahr hast du mir eine E-Mail geschrieben, dass deine Geschichte ja, du hast es sehr bescheiden geschrieben, dass die Geschichte ja eventuell interessant sein könnte und es ist unfassbar interessant. Wir werden die ganze Geschichte natürlich aufrollen, aber wir starten mal früher. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Also wie hat sich diese Liebe bei dir überhaupt entwickelt?
Ja, also zunächst mal war es so, ich hatte als Kind kein Fahrrad gekriegt. Meine Eltern wollten das nicht, weil sie meinten, ihr fahrt ja mit der Straßenbahn zur Schule mit dem Bus, ihr braucht eigentlich kein Fahrrad, nur zum Vergnügen. Und ich habe mit 17 das erste Mal ein Fahrrad gekauft. Mhm. Davor halt dann mit den Fahrrädern der Nachbarskinder rumgefahren, was eben nicht ungefährlicher war, weil das ja immer verschiedene Räder waren. Aber mit 17 habe ich mir dann ein erstes Rad, das war so ein 10-Gang-Tourenrad gekauft. Und ich habe dann sofort angefangen, Radtouren zu machen mit Gepäck. Das war eigentlich so meine Idee. Der Sport spielte da noch gar keine Rolle, sondern Radtouren. Wo man auch relativ frühzeitig angefangen, größere Strecken zu fahren und war fasziniert von dieser Reichweite. Dass man einfach mit dem Rad unglaublich weiter kommt als zu Fuß und das alles aus eigener Kraft. Das hat mich immer begeistert und dann habe ich, da war ich ja dann schon fast volljährig, also dann als Student Radfahren mehr, ja, entweder reisend oder halt im Alltag. Und dann war es ganz speziell eigentlich so, dass ein Mitbewohner der Wohngemeinschaft, einer meiner liebsten und langjährigen Freunde, ohne dass wir immer ein Herz und eine Seele sind, aber der hat so Radmarathons gemacht und der hat davon erzählt. Das war Alpextrem in Württemberg. Mhm. Wir lebten damals im Saarland und der Thomas, der hat dann irgendwann gesagt, hab nicht mal ein paar Lust, da auch mitzumachen. Und haben gesagt, ja, warum nicht? Und er hat gesagt, das muss man allerdings auch ein bisschen trainieren. Und so bin ich überhaupt das erste Mal, da war ich zwischen 25 und 30, auf die Idee gekommen, mal einfach reine Trainingstouren zu machen, so also ohne Messen, das gab es ja alles damals gar nicht, auch keine Herzfrequenz und gar nichts. Einfach in der Landschaft, wir waren eine sehr schöne Gegend dort, Rheinland-Pfalz, Saarland, eben Touren zu machen, Berge hoch, schnell Berge hoch und auf Tempo fahren und so weiter und mit dem Ziel eben auch so 200 Kilometer zu schaffen. Und dann habe ich, irgendwann bin ich dann bei Alp Extrem mitgefahren und zwar viele Jahre lang. Gleich am Anfang habe ich 260 gemacht und war beeindruckt, dass das geht. Das hatte ich ja vorher nicht gemacht. Und da habe ich mehrere Jahre diese Alp Extrem Tour mitgemacht. Die Gruppe wurde immer größer und es hat Spaß gemacht. War ein toller Event, auch toll organisiert dort, muss man sagen. Familiär organisiert durch den Verein. Und da merkte man auch so einen guten Geist in der Veranstaltung. Ja, und dann war ich so um die 30 rum. Da habe ich noch im Harz dann gewohnt, meine erste Arbeitsstelle gehabt. Und da konnte man auch noch schön trainieren. Da gibt es den Brocken, wo man hochradeln kann. Eine tolle Trainingstour. Und da war es aber dann so die letzten Male, wo ich so Marathon mitgemacht habe. Und dann ist das eingeschlafen. Durch Arbeitsstress und so weiter. Und dann bin ich in eine Stadt gezogen, Erfurt, wo man mit dem Rennrad gar nicht gut fahren konnte. Da waren die Straßen noch grauenhaft, man muss aus der Stadt raus und draußen waren es halt Kopfsteinpflaster-Landstraßen teilweise noch. Das war ein bisschen zum Abgewöhnen. Da habe ich mir ein Mountainbike gekauft und bin mit dem halt ein bisschen rumgefahren, was nie so mein große Begeisterung war, Mountainbike fahren, aber war schon toll, dass man eben damit nicht mehr auf den Asphalt angewiesen war. Und ja, und irgendwie dann nach ein paar Jahren hat sich auch über den Freundeskreis mit dem Thomas habe ich da dann angefangen, jährlich Radausflüge in meistens Frankreich mit dem Rennrad zu machen, die ganze Woche Rennrad fahren. Über französische Alpenpässe, die Route Grande Alpe und diese ganzen schönen, traumhaften Strecken. Und da habe ich dann wieder gemerkt, boah, das ist
Die
einfach,
Leidenschaft ist da.
ja. Also es war praktisch eine Unterbrechung vielleicht von 12, 13 Jahren, wo ich nicht Großrennrad gefahren bin. Und dann, bis ab 2008 ungefähr, ging es wieder los. Und die Idee, wieder einen Marathon zu fahren, die kam ganz plötzlich und unvermittelt. Ich bin da mal in der Gegend gewesen, bin auch mal das Timmisjoch auch ein paar Mal gefahren und dachte, das ist schön. Und genau muss ich noch sagen, der Thomas, dieser Freund, der ist seinerzeit damals im Ende des Studiums, ist der unter anderem den Ötztaler gefahren. Von Innsbruck aus die Strecke über Kühtai. Ötztal, also eigentlich die wesentlich mühsamere, rein von der Streckenführung, eigentlich finde ich mühsamere Strecke, den ganzen Brenner nachher von hinten hoch und so weiter. Jedenfalls, der hat davon erzählt und habe gesagt, ja, eindrucksvoll. Aber auf die Idee, dass ich das vielleicht mal selber machen könnte, das war für mich zu hoch.
Ja.
Und dann, ja, nachdem wir über Jahre diese schönen Radtouren gemacht haben und so, dann kam ich irgendwie Ende 23, letzten Endes übers Internet und so Radfahr-Apps, GCN, was es da alles gibt, das Speedwill, da bin ich halt auf verschiedene Seiten gestoßen und da war immer wieder mal vom Ötztaler die Rede. Das war 24 im Herbst und dann relativ schlagartig kam die Idee, boah, eigentlich, warum nicht den Ötztaler doch mal noch fahren? Sagt, wenn dann jetzt. Du wirst älter. Entweder jetzt oder nie.
Wie alt warst du zu der Zeit, wenn ich fragen darf?
61 war ich 24, 2024 war 61. Ja, irgendwie war das war wie ein Impuls. Weil ich irgendwie, glaube ich, auch durch die Videos, YouTube und was alles gibt, da habe ich irgendwie ein bisschen was auch von dieser Begeisterung und dem Geist dieser Veranstaltung ist da rübergekommen. Und
Das hat dir angefixt.
ja, doch, das kam relativ schlagartig. Oh ja, das machst du. Und dann ging das relativ schnell. Dann habe ich mir einen Rollentrainer gekauft zu Hause. Einen, wo man das ganze Rad reinmacht. Funktioniert aber auch sehr gut. Hatte ein geeignetes altes Rad, habe bei Swift mich registriert und habe dann mal was gelesen über strukturiertes Training, was ich mein ganzes Leben nie gemacht hatte. Ich hatte über Intervalle gelesen, aber ich wusste nicht, was das ist. Und dann ging das los bei Swift Training, einfach mal so losgelegt mit unserem Swift Training. Bring me up hieß es, 12 Wochen Training. Das war knackig. Also ich habe gestaunt, das habe ich so nie vorher erlebt, gestaunt, in was für kurzer Zeit man sein Trainingslevel da hochpusht. Also war ich schon Ende Dezember, war ich dann schon auf einem Niveau, was ich mein ganzes Leben nicht gehabt hatte. Und dann wollte ich auf Mallorca ein Trainingscamp mitmachen und die haben gesagt, 3 Watt pro Kilogramm ist Bedingung, damit Sinn macht, dass du mitfährst, sonst hängst du allein und wo rum und wir warten oben. Da habe ich gesagt, okay, schaffe ich. Habe fleißig weitergemacht und habe die 3 Watt locker dann, also beim Training auf Swift und so auf der Rolle gut geschafft.
Aber wirklich stark.
Ja, das sieht man was. Ja, das Training war tough, also ich habe schon gut geschwitzt, aber habe auch gemerkt, ja, es bringt was. Ob es vielleicht auch zu viel war für mich, meinem Alter und vorher nie gemacht, weiß ich nicht. Kann sein, dass es auch zu viel war. Die Gedanken später kamen immer mal wieder, hast du es übertrieben? Aber es war natürlich total schön auf Mallorca und so. Ich war im
Ja,
Vorjahr,
klar.
ein Jahr davor zum ersten Mal in meinem Leben auf Mallorca gewesen. Das war mein Geburtstagsgeschenk zum 60. habe ich mir selber geschenkt. Und dann im Folgejahr mit der Trainingsgruppe. Das war auch das erste Mal, mal mit einer Trainingsgruppe fahren. Also dieses schnelle Gruppenfahren und so, das war für mich alles totale Herausforderung. Auch von der Konzentration her, da nichts mehr mit in die Landschaft gucken und so.
Das geht dann nicht mehr, ne?
Ja, sich zum Glück im Vorjahr mir schon angeschaut.
Und dann, Alex, kommen wir mal weiter. Du hast dann trainiert, auf dein großes Ziel Ötztaler 2024. Und dann war es ja kurz vor dem Ötztaler. Und dann musst du jetzt uns mal mitnehmen, was dann passiert ist.
Ja, ich hatte 2 Marathons zur Probe gefahren, woanders, also in der Rhön und nochmal an der Schwäbischen Alb wieder, wie in alten Zeiten, gesehen, es geht, dass ich 200 Kilometer schaffe. Das war ein Test. Ja, und dann habe ich einfach Trainingsprogramm nach so einer Trainings-App weitergemacht, nicht mit einem Coach. Und dann war ich noch im Ötztal eine Woche, so auch im August 24. Das war auch toll, dass immer an 2 Tagen die Ötztaler Pässe gefahren, auch mit noch vielen Hinweisen und so, hat viel Spaß gemacht. Und dann nahte die Veranstaltung. Und da gab es eine Besonderheit. Ich bin mit meinem Rad mal ins Geschäft gegangen noch und gesagt, mal nochmal nach dem Rechten sehen lassen, bevor man dann nach Österreich fährt, endgültig. Und da sagt der Chef da von dem Rad, also ein Mitarbeiter sagt, du, weißt du eigentlich, dass dein Rahmen gebrochen ist? Ich sage, was? Und da sah der hinten am Ausfallende 2 Brüche im Rahmen. Die hat er gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, weil sie vom Lack überdeckt waren. Und das war ein Argon 18 Rad, eigentlich nichts Billiges. Und dann war klar, ich kann mit dem natürlich nicht fahren. Dann habe ich sofort entschlossen, Mietrad in Ötztal dann zu nehmen, so wie bei der Woche vorher, ein Mietrad zu nehmen. Und dann habe ich eben mit einem anderen Rad trainiert. Und am 23. August, das ist eine Woche vor dem Ötztaler, war es so, dass dann dieses andere Rad auch noch einen Defekt hatte. Und dann habe ich mir mein altes Mountainbike geschnappt. Und habe da die Rennradpedale, die Powermeter-Pedale rangemacht und habe das schnell flott gemacht. Und dann wollte ich damit trainieren gehen. Das war ja fast das letzte Training vom Ötztaler selber. Ja, das war 8 Tage. Ja, da hört man dann eigentlich auf mit dem intensiven Training. Und dann bin ich mit dem losgefahren und habe eigentlich eine ganz normale Trainingstour machen wollte, mit Intervallen, genau geplant, so unkompliziert. Ich wusste ja inzwischen, wie das geht und konnte das auch gut. Vor allem auch mit dem Ziel, nicht zu overpacen am Berg. Eben immer Reserven also Körner zu sparen. Und das war dann im Stadtgebiet noch. Ich war gerade 15 Kilometer weit gefahren. Es war heiß, 32 Grad im Schatten. Und ging aber gut und ich hatte zu trinken dabei und alles. Und in einem Stadtteil in Erfurt, wo ich wohne, Da habe ich sogar angehalten, kurz, habe getrunken und wollte dann noch ein bisschen weiterfahren, noch ein bisschen weiter trinken beim Fahren. Und da setzt die Erinnerung aus. Ab da weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ich bin jedenfalls später nach dem Berechnen über den Tacho und so weiter, das habe ich dann noch akribisch alles nachverfolgt, bin ich 170 Meter leicht bergabwärts, wahrscheinlich gerollt großteils, und hatte 30 Stundenkilometer drauf und bin dann gestürzt. Keiner weiß, warum eigentlich. Entweder habe ich getrunken und die Flasche falsch zurückgesetzt, einen Fehler gemacht, einen Lenker verrissen, was bei dem Mountainbike ja eher unwahrscheinlich ist. Da hat man den Lenker ja schon sehr, sehr fest. Asphaltierter, gesperrter Feldweg, keine anderen Verkehrsteilnehmer, Fremdverschulden. Polizei wurde dummerweise nicht gerufen, aber es war ziemlich sicher, dass kein Fremdverschulden war. Also ein anderer, da sind manchmal Mopeds unterwegs. Aber an dem Tag war es so heiß, da war kein Mensch. Es war menschenleer, Tiere auch nicht. Es sei denn, wenn ein Tier ins Rad gelaufen wäre. Da hat der Landwirt gesagt, bei der Hitze hält sich kein Tier auf einem abgeernteten Feld auf. Und es waren seine Felder. Tja, ich bin jedenfalls gestürzt. Hingeknallt. Irgendwie. Keine Erinnerung daran. Und 8 Minuten später ist ein Traktorfahrer gekommen, der Landwirt, der dort, dem das gehört, und hat einen Alarm ausgelöst. Und es war so, ja, ein paar Minuten, also wenige Minuten später. Ich kann mich also an nichts erinnern. Und das liegt zufällig. Ja, die Rettungsstelle liegt zwischen dem Unfallort und der Klinik. Also es war alles dicht beisammen, also sie waren sofort da. Und meine erste Erinnerung ist dann wieder, dass ich irgendwie da so festgeschnallt werde. Das war schon in dem Wagen. Da wurde halt so ein Gurt drüber gespannt, ne, damit der Verletzte da nicht runterfliegen kann von der Liege beim Fahren. Und dann habe ich noch dreimal das Martinshorn gehört und dann war er wieder weg. Also das ist der einzige Bewusstseins.
Du weißt, Ado, wo du da gelegen bist. Du hast keine Ahnung, ob du bewusstlos warst. Das nichts da bei dir.
Nichts da, aber ich habe später dann den Notarzt mal getroffen. Nach Monaten hat es mal geklappt, dass wir uns zum Kaffee getroffen haben und habe den gefragt, wie hast du mich eigentlich da vorgefunden? Und er hat gesagt, ja, du hast auf dem Rücken gelegen und hast gesprochen und hast gesagt, ich bin der und der. Da
Ja, wirklich.
wusste er dann auch sofort, wer ich bin.
Aber man
Ich
muss
habe
dazu sagen, du bist ja auch Arzt. Das wissen die Leute nicht.
Genau. Ich bin selber dort im Krankenhaus tätig, ja. Und er kannte mich und ich kannte ihn. Und er hat mir gesagt, ich hätte am Unfallort sei, hätte ich gesprochen und geantwortet und auch meinen Namen gesagt. Aber ich erinnere mich an nichts. Außer an diese kurze Szene mit dem Abfahren. Und dann wieder bruchstückhaft Szenen im Krankenhaus bei der Notfallversorgung, also die typische Emergency Room, was man so kennt, Notfallverletzter wird eingeliefert, dann Riesendiagnostik, viel Personal, mein Chef war da und die waren alle da angerückt, weil ich natürlich, der Notarzt hat natürlich vorgewarnt, dass er nicht nur einen Radfahrer bringt, sondern auch wen er da bringt. Und da sind natürlich bei denen überall die Alarmglocken angegangen. Deswegen waren die alle da. Das habe ich kurz mitbekommen und dann auch wieder ganz vieles gar nicht. Da findet ja dann eine Computertomographie fast vom ganzen Körper statt. Das ist somit die effizienteste Methode, um Verletzungen herauszufinden, alle Brüche genau zu sehen, ob im Hirn was ist und so weiter. Oder innere Verletzungen im Bauch vor allem, das ist immer ganz wichtig. Klar, das habe ich alles wieder verschlafen oder so, weiß nicht, verschlafen oder bewusstlos, keine Ahnung. Aber es war immer stabil. Also ich hatte jetzt brauchte nicht mal Medikamente, keine Schmerzmittel, keine Kreislaufmittel oder so Kram.
Und was war dann die schlussendliche Verletzung? Also was hattest du dann?
Genau, das hat sich dann da in dieser Untersuchung so erstmal rausgestellt, weil mir nichts wehgetan hat eigentlich. Also ich hatte Wunden im Gesicht, die Lippe durch und ein Zahn war abgebrochen. Es war alles ein bisschen eklig, habe ich aber nicht gesehen, habe es auf den Bildern dann gesehen. Dann kam eine neurologische Untersuchung. Man prüft ja, ob jemand alles bewegen kann. Und da zeigte sich, oh, der bewegt seine Arme und Beine nicht richtig. Also so Kraftminderung. Es war nichts ganz weg,
Also
aber
wie kann man sich das vorstellen?
also zum Beispiel die Neurologin sagt, ziehen Sie mal die Zehen zur Nase. Also die Beine, man liegt und sagt, zieh mal die Zehen zur Nase und dann hält die dagegen und schaut, ob man das gegen Widerstand kann, ob man es einfach so kann, ohne Widerstand. Das wird genau graduell geprüft. Da gibt es sogenannte Kraftgrade. Also 5 von 5 ist volle Kraft gegen Widerstand, gegen starken Widerstand. Und das war bei mir teilweise nur 3 und 4. Also auch nicht ganz schlecht, nichts ganz ausgefallen, aber deutlich gemindert, und zwar am rechten Arm und am rechten Bein vor allem. Links war es insgesamt weniger. Und daran haben die gesehen, oh, da ist was. Und was vorher in dieser Computertomographie hat man relativ wenig gesehen. Also ein ganz bisschen was gebrochen an der Halswirbelsäule, aber eher nicht so spektakulär. Und aufgrund diesen neurologischen Ausfällen, diese Bewegungsschwäche, habe dann Kernspintomographie gemacht. Das ist die Methode der Wahl. Die große Röhre, Kernspin oder Magnetresonanztomographie nennt man es auch, MRT. Und da liegst du eine Stunde drin. Haben sie das Hirn gleich mit untersucht, ob ich einen Schlaganfall gehabt haben könnte in meinem Alter. Kann ja sein. Und da stellt es sich dann raus, dass das Rückenmark eine Verletzung hat an der Halswirbelsäule. Und zwar als
Wie
Folge.
könnte es passieren? Oder wie?
Ja, also das konnte man letztendlich so auch ich selber rekonstruieren. Ich bin sozusagen auf die Schnauze geflogen. Also mit dem Helm auf dem Gesicht gelandet. Eigentlich fast nur mit auf dem Gesicht gelandet. Also nicht groß auf Händen, Knien oder sonst wie. Da hatte ich nahezu gar nichts, sondern richtig auf dem Gesicht. So, und dann knickt den Kopf kräftig nach hinten weg. Deswegen also die Wunden im Gesicht, also tiefe Schürfwunden, und dann, also so rum übrigens, würde ich sagen, und dann knickt die Halswirbelsäule nach hinten auf, und es ist so, die einzelnen Wirbel sind ja über Bandscheiben miteinander verbunden und Bänder. Gibt es Längsbänder vorne, hinten und so weiter. Die Wirbelsäule ist unheimlich sozusagen ligamentär, sagt man, miteinander verbunden. Die Knochen sind ja sonst lose, ne? Und das reißt, das kann reißen. Und das ist in dem Fall gerissen, zwischen dem sechsten und siebten Halswirbel nach hinten aufgerissen. Das heißt, dabei geht die Bandscheibe kaputt, die allerdings bei mir sowieso auch schon dick verschlissen ein bisschen war, bis vom Alter her. Das haben aber fast alle Leute. Und ja, und dann reißt das, und dabei kann im dümmsten Fall das Rückenmark richtig knicken, und dann hätte man eher noch mehr Verletzungen. Man weiß nicht, wie weit es bei mir geknickt war, aber auf jeden Fall fängt es dann halt an zu bluten in der Wirbelsäule. Und dann blutet es in diesen Rückenmarkskanal hinein, wo das Rückenmark langläuft. Und dieser Bluterguss, das ist das Problem, der drückt dann auf das Rückenmark. Und das hat man in dieser Kernspinuntersuchung auch gesehen, dass ich also eine Rückenmarksverletzung hatte, eine Bandscheibenverletzung, einen kleinen Bruch hinten an der Rückseite, der spielt nicht so eine große Rolle. Und das Ganze eigentlich von den Bildern aus medizinischer Sicht eher wenig spektakulär. Also das haben selbst von der Radiologie, die Kollegin, die das befundet hat, hat am Anfang gar nicht richtig gesehen, dass da was verletzt ist. Und dann war es der Chefarzt von der Wirbelsäulenabteilung, der gesagt, nee, 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 das Rückenmark hat einen Treffer gekriegt, und das passt auch zu seinen Ausfällen an den Armen und Beinen. Und der hat gesagt, das muss operiert werden, heute Abend noch. Ja. Und dann wurden die Wunden geflickt, kurz hier an der Lippe. Das war fies, weil die in der Spritze da in die Haut reingehen. Das nennt man Perspektivwechsel, wenn der Mediziner selber mal die volle Ladung abkriegt, an Handflug Spritzen und dem ganzen Mist. Ja, und dann, ja, die Erinnerung immer nur lückenhaft. Diese Diskussion habe ich nicht mitbekommen.
Weißt du nur von Erzählungen halt natürlich.
Ja, genau, das hat man mir später berichtet. Also dieser Chefarzt selber hat mir das erzählt. Es war nicht mein Chefarzt. Und ja, ich habe den Tag im Grunde genommen verschlafen. Die Spritze, die Näherei hat wehgetan, dieser langen Röhrendiagnostik, da habe ich dann auch gepennt. Und irgendwann war ich dann auf einer Station und bin dann abends in den OP-Saal gefahren worden. Das habe ich auch so in kleinen Teilen in Erinnerung. Und ja, ich kann mich an ein paar Leute erinnern, waren alle nett zu mir. Ja, sehr nett sogar. Und ja, und dann wurde irgendwie operiert und der Rest, also damit war der Tag gelaufen.
Und was hast du jetzt dann wirklich, also wie war die Verletzung dann in den Wochen danach und was hast du vielleicht jetzt an noch verbleibende Schäden? Weil du hast ja in dieser Mail, die du mir geschrieben hast, das müssen wir die Leute noch sagen, du hast ja geschrieben, dass du eben diese teilweise Lähmungen gehabt hattest. Also du hast ja wirklich warst eingeschränkt. Wo siehst du alles aufkommen danach?
Also zunächst mal war so, die rechte Hand und der rechte Arm waren schlecht. Also für alles, was ich tun musste. Ich habe natürlich dann schon auch getestet, ob ich wieder schreiben kann. Und es ging dann auch einiges mühsam, Essbesteck und so. Aber es war halt alles immer so auch, also so, ja, unkoordinierte Bewegung. Also ein Beispiel zum Beispiel, den Zeigefinger zu strecken, der macht jetzt immer noch so ein Zahnrad. Das ist jetzt durch das Video noch verstärkt, aber das hat der behalten, dass man die Finger nicht schnell strecken konnte. Das ist auch bis jetzt so geblieben. Und da waren am Rechenarm viele Ausfälle, die dann, wo ich dann ein bisschen üben musste, die Sachen. Und dann das rechte Bein, also beide Beine waren schwach. Wurde mit der Physiotherapie gewaltsam aus dem Bett geholt am nächsten Tag, so dass ich gerade mal gestanden habe. Das war aber dann schon gerade das Einzige, was ging. Mal kurz stehen, und die haben mich gehalten. Und dann halt wieder ins Bett und dann halt im Bett verbracht. Freut sich der Rücken immer, dass ich den ganzen Tag im Bett liege. Und dann haben die aber das auch forciert und haben dann so einen Gehwagen geholt und dann wurde man da mobilisiert, wenn wir das sagen. Dann kann man, legt man oben seine Arme auf so einen Wagen oben drauf, hält sich an zwei Plöcken fest und dann hält der Wagen fast das ganze Körpergewicht und dann kannst du mal Laufübungen machen. Und so dieses Programm habe ich gemacht und muss sagen, dann noch einen Rollstuhl gekriegt, bin erstmal mit dem ein bisschen rumgefahren, habe das relativ schnell hingekriegt. Aber ich konnte dann mit diesem Gehwagen dann relativ frühzeitig auch wieder laufen. Ja, der hält
Aber
eigentlich.
mit so einem klassischen Rollator oder was war das?
Der kam später.
Ah,
Der kam
okay.
später. Das ist noch mehr als ein Rollator. Das ist ein hoher Gehwagen. Da liegen die Arme flach so auf.
Ah,
Hält man
ja.
vorne fest. Also du stehst in der gesamten Länge. Und hast aber unten nicht die volle Last auf den Füßen.
Ja,
Und
ja.
Damit habe ich dann relativ früh Laufübungen gemacht, bin auch in der Klinik dann schon wieder ein bisschen rumgelaufen. Und was für mich ganz, ganz wesentlich war, in dem Fall ein Vorteil, weil ich ja die Befunde dann auch kannte, die konnte ich mir dann einmal in aller Ruhe durchlesen und auch anschauen, da wusste ich, dass diese Verletzung eine gute Prognose hat. Also das Rückenmark ist jetzt nicht beschädigt ist, also oder dass es wie wenn man eine Schusswunde oder so hätte, dann ist es durch. Das regeneriert sich auch nicht mehr, wenn du oder wie mit dem Messer oder so verletzt ist oder abgeschert bei einem schweren Wirbelbruch oder so. Das wusste ich ja, das habe ich alles nicht. Also, da wusste ich von vornherein, oh, das könnte werden. Und dann aber das natürlich sagt, ja, dann machst du schön Training, Laufübungen und Physiotherapie und damals habe ich noch nicht gemerkt, dass auch ein ganzer Teil an Sensibilität verloren gegangen war, was aber auch nicht so dramatisch ist.
Was zum Beispiel? Gib uns ein Beispiel.
Temperatur, also die Oberflächentemperatursensibilität in der gesamten unteren Körperhälfte, das habe ich nach Wochen erst realisiert. Es hat sich beim Duschen später immer so interessant angefühlt, das Wasser. Warm oder kalt, es fühlte sich irgendwie anders, aber nicht unangenehm an. Und ich habe dann ganz spät, nach Wochen erst bemerkt, dass ich mit den nackten Füßen auf den eiskalten Balkon rauslaufen kann und spüre gar nichts von der Kälte. Außer ich bleibe länger stehen. Dann merke ich es allmählich schon, aber auf der Hautoberfläche fehlt diese Empfindung. Und das ist schon ab Nabel abwärts. Und
Okay.
einzelne Stellen schon, also es gibt so ein paar Stellen, wo ich dann doch kalt warm spüre. Also das ist jedenfalls diese Oberflächensensibilität für Temperatur, die ist auch bis jetzt Noch nicht ganz. Also dies habe ich den Eindruck, es ist so geblieben.
Und wie warst du eingeschränkt von, weil du hast ja gesagt, einen rechten Fuß und rechten Arm. Ist das heute immer noch oder wann ist das dann besser geworden?
Also ich habe dann zwar 10 Tage in der Klinik, dann Reha-Klinik 6 Wochen, und da wurde dann schon sehr viel gemacht. Da wurde ich schon an die Kletterwand, die Bouldingwand genommen und musste ich da diesen bunten Stein entlang klettern, aber nicht aus großer Höhe, sondern 1 Meter hoch. Aber das war natürlich ein irre Training. Also die haben das dann forciert, dass ich Krafttraining mache. Schlicht und einfach Krafttraining. Alles, was man da in so einem Fitnessstudio machen kann, wurde gemacht, alle unter Kontrolle, auch ärztlicher Kontrolle. Das war schon gut und also dann habe ich diesen Rollator bekommen, so einen richtigen Rollator wie für Opas und Omas, aber ich schätze dieses Teil ungemein. Das ist echt genial. Und damit konnte ich dann schon wieder sehr gut laufen, muss man sagen. Obwohl das Bein, vor allem das rechte Bein, deutlich noch eine Schwäche hatte. Aber mit der Abstützung und durch das Gerät konnte ich dann auch nach einigen Wochen längere Strecken laufen. Ich war ganz stolz, als ich den ersten richtigen Spaziergang im Dorf gemacht habe. Und ein ganz wichtiges Motiv war natürlich auch, dass ich mir mein Essen selber vom Buffet holen konnte, und da nicht am Tisch und was hingestellt bekam. Das waren die ersten Tage noch, da habe ich gesagt, oh, das ist ja Mist.
Ja, da werden so die kleinsten Dinge, gell, werden da ganz große Ziele auf einmal.
Ja, und was so schön war, in dieser Reha-Klinik, die hatten einen Speisesaal, der sah aus wie am Hotel in Mallorca, auf Mallorca. Und das hat mich immer so erinnert, ah, der sieht genauso aus wie der, wo ich auf Mallorca war. Und das ist halt, das ist toll, so eine Gedankenbrücke. Ah, Radfahren, da willst du wieder hin. Und da war das eben auch wichtig, dass man da ein bisschen mobil war und ich konnte mich da zwischen den Tischen immer durchhangeln und da abstützen. Das war überhaupt kein Problem. Also frei laufen, das habe ich dann erst ganz in der letzten Woche im Haus gemacht, dass ich mal ohne den Rollator zum Essen gelaufen bin. Da war ja immer eine Wand in der Nähe. Also das wurde einfach schon schrittweise besser und besser. Mitte Oktober
Und
bin ich.
wie viele Wochen nach einem Unfall wurde es dann, dass du wieder ohne irgendwas gehen hast können?
Ja, dann waren das 8 Wochen. Ab dem
8 Wochen,
Unfall, ziemlich acht
2 Monate
Wochen, konnte
circa.
ich praktisch im Haus problemlos, auch ohne Gehhilfen laufen. Aber als ich dann Mitte Oktober heimkam aus der Klinik, ich wohne in einer Stadt mit vielen Altstadtstraßen, so Altstadt. Und da habe ich dann, bin ich dann immer brav im Rollator in der Stadt unterwegs gewesen, noch viele Wochen. Auch zu den Reha-Anwendungen überall immer schön Rollator mitgenommen, weil die Sturzgefahr wäre riesig gewesen. Und hat auch Vorteile, wenn man eine Straßenbahn mit dem Rollator betritt, die machen alle Platz. Oder auf dem Gehweg auch, das ist wie mit Blaulicht, die machen alle Platz, das ist echt toll.
Aber das ist kein Grund, dass man dann haben sollte, glaube ich.
Nein, nein. Aber in dem Fall war es fast lustige Erfahrung. Nee, ich schätze das Gerät ungemein, das war toll, das schafft eine Mobilität, die du dann ohne Gehhilfe so nicht hättest. Und Gehstützen oder sowas wären für mich Quatsch gewesen. Wäre ich ja nur dumm rumgehumpelt, sondern ich sollte ja praktisch das normale, zügige Laufen trainieren. Und ja, und dann hat sich so schon gezeigt, ist deutliche Besserung, also schon ein klarer Weg vorwärts und aber immer auch schon gemerkt, also insgesamt die rechte Seite bisschen schlechter. Auch vom Arm, zum Beispiel am Anfang eine Liegestütze wäre undenkbar gewesen, habe ich einfach zusammengesackt. Und dann habe ich zum Beispiel einfach geübt, so ähnlich wie bei Planks mit ausgestreckten Armen, den ausgestreckten Arm halten und damit dann einfach so eine Spannungsübung, das ist ja für den Körper auch schon hilfreich. Und solche Sachen habe ich halt geübt.
Und wie, Alex, ist dann für die, also wir reden jetzt ausführlich über den Unfall. Wie war dann der Ötztaler für die irgendwie wichtig auch in dieser Regeneration? Weil ich möchte gern, wenn es für die okay ist, diese Mail, die du mir geschrieben hast. Du hast nämlich da reingeschrieben, das finde ich so, das Ziel, wieder Radfahren zu können und doch noch eines Tages den Ötztaler zu fahren, war der entscheidende Antrieb bei der Regeneration. Also, das war für die so das, ja, das Ding, um wieder um richtig Gas zu geben, quasi, oder?
Ja, also Radfahren sowieso, das war klar, also das muss sein, Radfahren. Und ich meine, ich habe ja noch im Krankenhausaufenthalt, also wenige Tage, ja, die Woche nach meinem Unfall, da habe ich mir dann den Livestream den ganzen Tag angeschaut. 15 Stunden lang war ich dabei. Da war dann klar, irgendwie, du hast noch was nachzuholen. Also du musst da noch mal hin. So, das heißt, ja, irgendwie war dieser Impuls ganz stark, sagt Radfahren und mit der guten Prognose, von der ich ja wusste, habe ich gesagt, naja, vielleicht, ja, das strebst du an. Ja, das strebst du an. Und meine Zeiten bei dem Training da in der Woche im August vorher, die Zeiten waren gar nicht so schlecht. Da hätte ich also jetzt ohne Stress das geschafft in zwischen 10 und 12 Stunden oder sowas. Irgendwas in der Größenordnung. Schwer einzuschätzen. Aber ich war jedenfalls vom Training nicht schlecht. Also es hätte gut klappen können. Und ich sagte, naja, wenn du ungefähr diesen Trainingszustand wieder schaffst oder auch etwas schlechter, dann wagst du es. Und dann war ja die Anmeldung frühzeitig und ich sagte, melde dich an. Rückzieher machen geht immer. Und dann bekam ich den Zuschlag. Ja, war ja auch. Nee, nein, Quatsch, falsch. Nee, ich bekam nicht den Zuschlag. Ich habe es mit Unterkunft zusammen gemacht. Ja, ich
Okay,
hatte.
also dann wusst, weil das ist ja dann noch mehr, du wolltest dann ja noch mehr, weil wenn man es mit Unterkunft ist, ja der Startplatz dann fix. Das heißt, du hast ja wirklich gewusst, okay, ich will unbedingt.
Ich hätte notfalls, wenn ich die Woche da gewesen wäre und zum Beispiel plötzlich ein richtiger Regentag wäre, dann hätte ich mir immer noch überlegt zu sagen, ich fahre nicht. Aber die Woche, ich hatte sowieso Lust, die Woche zu verbringen. Sölden ist auch so schön. Und deswegen habe ich das so gemacht. Ich gesagt, dann machst du nichts falsch. Im schlimmsten Fall fährst du nicht mit. Oder du fährst mit und schaffst es nicht. Also ich habe dann gesagt, jetzt, ob meine Beine noch wirklich besser werden, das konnte ich zu dem Zeitpunkt ja nicht sagen, aber sicher war, dass ich ein Jahr später ein Jahr älter bin. Das war sicher. Und deswegen habe ich gesagt, dann lieber jetzt probieren. Ja. Rein rechnerisch.
Hast du das also also hast du zum Beispiel auf einem ja, beim Garmin gesehen, weil du hast ja gesagt, du hast Wattpedale gehabt, hast du gemerkt oder hast du gesehen, dass du rechts mehr eingeschränkt warst als links?
Ja, ganz
Ach
deutlich.
schon.
Ich habe ab Mitte November nach dem Unfall, eigentlich da, wo ich sozusagen mit dem Rollator allmählich aufgehört habe, genau, und da war die Zahl von Wochen nach der Halswirbelsäulenoperation rum, wo jetzt keine Bedenken waren, mehr jetzt wieder Sport zu machen, richtig. Dann habe ich zu Hause auf der Rolle angefangen wieder mit Zwift und von Speedwheel, so Trainingprogramm, ganz vorsichtig einfach mal angefangen. Und da war es, bei getrennten Pedalen hast du ja die Prozentzahlen links und rechts. Und da war links 60%, rechts 40%.
Ah, wirklich?
Mein ursprünglicher Zustand war rechts 52, links 48. Also rechte Bein war immer ein bisschen stärker. So wie man ja Rechtshänder sein kann, kann man auch Rechtsbeiner sein. Und da war mein rechtes ursprünglich ein bisschen stärker als das linke. Und jetzt war es 60 zu 40. Also da merkte ich den Unterschied dann auch in Zahlen richtig deutlich. Im Alltag beim Laufen habe ich es gar nicht so deutlich gemerkt. Das war eigentlich
Und
dann
das ist
ganz.
wirklich darauf zurückzuführen mit dem Rückenmark. Also das ist wirklich deswegen, ja.
Ja. Und deshalb, die Konsequenz war natürlich, dass ich dann schon auch das Bein beim Treten forciert habe. Mache ich bis jetzt noch, dass ich manchmal ganz bewusst so trete, als würde ich nur rechts treten. Das linke mitlaufen lassen. Einfach um das rechte mehr zu trainieren. Und man merkte, dass sich das dann langsam auch von den Zahlen ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Und auch in der Zeit Mitte letzten Jahr war es dann eigentlich schon so, dass ich, wenn ich darauf achte, dass ich dann rechts 45% und links 55% hatte oder so. Also so oder 47, 53 und sowas in der Größenordnung. Und das ist jetzt auch bis jetzt so geblieben. Und so bin ich halt dann zum Ötztal angetreten, habe gesagt, probier's.
Ich meine,
probierst
das ist
und
ja schon,
ja.
es ist ja so schon unglaublich beeindruckend. Du hast ein Jahr davor diesen wahnsinnigen Unfall und hast ja, du hast mir auch Bilder mitgeschickt, die wir, wenn wir dürfen, Alex, gerne einblenden werden.
Gerne.
Die, also, das schaut wirklich wild aus und auch wie du eben auch mit dem Rollator hast Bilder dazu geschickt. Und dass du das dann ein Jahr später so, beziehungsweise eigentlich ein halbes Jahr später schon wieder mit dem Training so starten kannst und die so fit machen kannst, dass du von Ätzdole bereit bist, ist unglaublich beeindruckend. Und wie war dann für die der Ätzdole?
Ja, natürlich unheimlich aufgeregt. Ja. Da war ich auch noch mal eine Woche vorher auch schon in Sölden, bin auch noch mal die in 2 Tagen gefahren. Da hat man den Unterschied zum Vorjahr sehr deutlich gemerkt. Also ich war schon sehr aufgeregt. Und die ganze Veranstaltung, abgesehen davon, dass man das Gefühl hat, der ganze Ort fiebert. Also das ist eine Hochstimmung dort und eine Vorfreude bei allen. Und das ist unglaublich, also diese Atmosphäre. Und das macht einen dann noch aufgeregter. Einerseits freudig, aber auch unheimlich aufgeregt. Und ja, man schläft dann auch immer schlechter.
Nee, klar, ja.
Aber das geht anderen auch so. Ja, also so von den Tagen vorher, Vorbereitung war soweit okay. Und ich hatte eigentlich dann. So an dem Morgen, ich habe so richtig Schiss gehabt. Also ich hatte schon Angst. Also mehr Angst. Und dann die Kälte da draußen. Ich konnte da gar nicht stehen, sondern ich muss da hin und her fahren, immer nochmal ein bisschen den Buckel hoch, damit ich nicht friere und so. Also wie da manche Leute so endlos lang stehen können, das finde ich erstaunlich. Mir war nur kalt und mir hat der Bauch weh getan. Also ich habe mich einfach nur ein bisschen zu viel gegessen. Also ich dachte, oh weh. Was wird das? Hoffentlich geht's endlich los. Na. Ja.
Aber kurze Frage nur vorab zum Training vom Ötztaler. Hattest du eigentlich durch diesen Unfall dann nie Angst, irgendwie, dass wieder sowas passieren könnte oder beim Bergab fahren oder irgendwie so?
Ja, also insgesamt haben in meiner familiären Umgebung haben viel mehr Leute Angst gehabt als ich selbst. Also für andere war das bedrohlicher, oh, der fährt wieder Rad oder ja, war es das nicht jetzt mit dem Unfall? Und da habe ich immer gesagt, nee, 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 nee.
Jetzt ist richtig.
Ja, ich habe da mal mit einer Psychologin drüber gesprochen und da habe ich dann gesagt, ich habe auch so Lust, da wieder zu fahren. Das ist mein Ziel. Und da sagte sie, ein lustvolles Leben erscheint sehr sinnvoll. Das war für mich ein guter Spruch. Mit allen Risiken. Ich habe keine Angst gehabt, wieder zu verunglücken. Nochmal, dass das Gleiche passiert. Also, dass ein Risiko vielleicht besteht, zumal die Unfallursache bis heute unklar ist. Ich muss gleich erwähnen, ich habe sogar einen kleinen Sender ins Herz, in die Haut hier von der Brust eingebaut bekommen, noch in der Klinik, um zu Dauer zu überwachen, ob mein Herz eigentlich immer brav schlägt. Tut's aber. Also es hätte sein können, dass das ein Aussetzer vom Herz gewesen ist, der zum Sturz geführt hat. Wäre eine mögliche Unfallursache. Bis zum heutigen Tag spricht nichts dafür. Das wird immer mal an die Klinik gesendet, was der aufzeichnet. Es ist bis heute nichts gefunden worden. Also, dass mir nochmal so ein Unfall auf genau so komische Art passiert wie damals, ja, das Risiko wusste ich, aber deswegen nicht zu fahren, erschien mir völlig unsinnig. Dann so in Schneckenhaus vor Angst und so. Die Angst hatte ich nicht. Ich hatte aber ehrlich gesagt vor ein paar Dingen beim Ötztaler prinzipiell Angst. Die Abfahrt nach Ötz runter ist mir unheimlich. Vor
Ja,
allem, ja.
aber du bist gemeinsam mit 4000 anderen, ja, das ist für jeden ein bisschen.
Und je voller es ist, desto heikler. Selbst in der Trainingsgruppe, in der kleinen Trainingsgruppe, war mir manches schon unheimlich. Wenn es dann das so richtig Tempo aufnimmt. Und dann hatte ich ja auch nicht mein eigenes Rad, ich hatte ein fremdes Rad. Das war ja immer auch noch so ein Punkt, dass ich da ein bisschen vorsichtiger war. Und ein paar Mal, das können sich vielleicht manche erinnern, da habe ich so einen richtigen Datterich vorne gekriegt mit den Händen. Das
Ja,
Denken
klar,
über
das
sich
kennt
so
man, ne?
schlackert. Das ist so ein Moment, da muss man im Grunde genommen abbremsen, anhalten oder weiß nicht was. Ich habe dann so ein paar Tipps bekommen. Und vor allem, wenn ich friere, wenn mir kalt ist, dann ist das ganz schlimm. Je wärmer ich bin, desto besser. Also das war mir unheimlich, diese erste Abfahrt. Und ich bin sie dann an dem Tag schneller runtergefahren als je zuvor. Ich war ja schon
Aber
einige Mal gefahren.
während dem Fahren ist es schon okay, oder? Also ich denke mir immer, ich habe immer Angst davor, weil es halt einfach wirklich ja teilweise was passiert beim Rausfahren. Aber während der Fahrt bin ich immer irgendwie tiefenentspannt.
Ja, nee, beim Fahren auch. Je nach
Ach
Stelle.
schon.
Also immer dann, wenn so diese etwas steileren, zum Beispiel an der Stahlbrücke, wo es über über die Arche geht, da wird es ja unglaublich schnell mal. Und
Ja, und
wenn dann
eng.
vielleicht auch
Ja.
Wind ist und so, also ich bin da Angsthase. Also ich bin schon, zwar schon viel schneller geworden bergab als vor 10 Jahren, aber so eine Bergabangst habe ich trotzdem. Ich würde auch nie mit 100 den Kühltal runterfahren.
Aber
Das
die
sehe
war
ich nicht.
grundsätzlich schon da, bevor du auch den Unfall hattest, dass du nie bergab jetzt voll schnell gefahren bist.
Ja. Früher war ich noch viel ängstlicher und irgendwie bin ich auch mit den Scheibenbremsen etwas risikofreudiger geworden. Irgendwie das Gefühl, diese Bremsen vermitteln zumindest, die sind ja nicht schlechter, wirklich, nicht, die sind ja nicht unbedingt besser als eine gute Felgenbremse, aber es ist ein gutes Gefühl. Und das hat mir auch schon, das haben auch Freunde gesagt, du fährst ja plötzlich viel schneller die Berge runter, denen ich manchmal zu langsam war, gerade auf unseren Frankreich-Ausfahrten. Habe ich gesagt, ich kann nicht schneller fahren, als meine Angst zulässt. Außer mit ein paar guten Tipps. Und die habe ich zum Beispiel durch diese Trainingsgruppen da im Ötztal gekriegt. Ein paar kleine hilfreiche Tipps. Und das war auch gut, auch schön. Und deswegen war ich dann schon wesentlich schneller als vorher. Und an dem Tag bin ich es auch so schnell runtergefahren wie nie zuvor. Aber die große Gruppe war weit weg. Also ich bin als einer der letzten gestartet. 11 Minuten nach Start bin ich über die Startlinie erst drüber. Und also ich bin dann Teile nach Ötz schon allein gefahren. Aber manchmal weit
Ah,
und breit.
wirklich? Ah, du warst so weit hinten sogar.
Ja, es kamen dann immer noch mal welche, aber was so schön war, dass die Leute am Straßenrand immer noch standen und Leute, das fand ich total süß. Es war sehr ermutigend, dass man immer noch so angefeuert wurde. Mit den Glocken und
Ja, das ist
Fanfaren und
ein.
so. Es ist so echt so genial.
Ja.
Ja.
Ja, und wie ist es dir dann generell gegangen? Weil du. Ich meine, das nehme ich jetzt mal vorweg, du hast ihn wirklich geschafft. Also mit teilweise den Resten der Lähmung hast du es trotzdem geschafft. Unfassbar. Also wirklich höchsten Respekt. Wie ist es dir ergangen?
Ja, also ich habe darauf geachtet, dass ich vor allem vor allem Kühtai und Brenner da nicht überziehe, habe mir aber da fast ein bisschen, glaube ich, zu viel Zeit gelassen. Und am Kühtai oben war ich 7 Minuten vorm Limit. Ja, ich bin auch nicht an die Labestation, ich bin an den Brunnen, habe mir schnell die Wasserflaschen gefüllt, Hunger hatte ich sowieso keinen und habe dann mit Gel und so, habe mich da kurz aufgetankt und sofort weiter und habe dann gemerkt, auweia. Also ab Kühtai, die Runterfahrt ist ja dann, habe ich dann laufen lassen irgendwie, aber nicht extrem schnell. Aber ich habe dann gemerkt, oh Mann, du musst dich beeilen, ja, sonst wird das nichts. Und das heißt, ich war ab da ein bisschen unter Druck, so leichte Panik, oh, schaffst du es? Und dann Windschattengruppe finden, das war ja dann, als es etwas ausgedünnt war, auch schwieriger. Aber
Ja,
ich hab
klar,
schon immer
klar.
welche gefunden, zumindest eine Zeit lang. Ja, und dann ging das so weiter. Brenner oben auch 7 Minuten vor Schluss. Ne? Also und dann dachte ich, oh Mann,
Die ganze Zeit Stress.
jetzt scheitert es daran. Genau, ja, ich hatte Stress. Ich habe zum Beispiel gar nicht groß realisiert, was für ein unglaubliches Kaiserwetter das war an dem Tag. Das habe ich später auf den vielen YouTube-Videos gesehen. Zum Glück hatte ich in Vergangenheit schon meine Fotos gemacht von der Landschaft. Und werde sie auch wieder neu machen. Aber an dem Tag nicht fotografieren, habe das Handy auch gar nicht dabei gehabt. Und es war auch gut so. Nur geschaut, schau, dass du irgendwie da hinkommst. Und wie gesagt, trotz meiner Schwäche bin ich dann durch den Jaufen ganz schön schnell hochgefahren für meine Verhältnisse. Ich hatte ja ein paar Vergleichswerte. Und Das war schon dann relativ zügig. Ich habe halt für mich immer so, ich kann so um die 200, wenn es gut geht, 220 Watt über längere Strecke gut treten. Und das habe ich dann auch so ungefähr hingeschafft, aber der Stress war immer da. Und innerhalb dieser hinteren Gruppe von ein paar hundert Leuten war ich dann auch nicht der Langsamste. Also ich habe dann auch ständig Leute überholt, die dann noch langsamer waren als ich. Und dann bin ich gerade am Jaufen, da bin ich wirklich, da haben die das rote Band schon gespannt.
Ah, wirklich, bist du ganz durchgehuscht.
Und haben es mir runtergelassen, als ich kam. Es war gerade hochgegangen, ich kam gerade und da haben sie es mir runtergelassen. Da habe ich gedacht, hab gesagt, ist fair, weil ich auch 11 Minuten später erst über die Startlinie bin. Ich dachte schon, und ein guter Geist hat gesehen, dass der das schaffen muss. Ja, und danach wird es ja ein bisschen entspannter. Dann war vom Hotel aus selber auch eine Ladestation oben auf der Passhöhe. An der anderen bin ich vorbei. Brenner habe ich auch ja nur getrunken schnell. Also ich habe von der Schönheit der Ladestation fast nichts mitbekommen an dem Tag. War schade, aber so. Und dann Jaufen runter, ging auch gut. Halt mit meiner üblichen Vorsicht, aber auch schneller als sonst. Und dann eine unheimliche Durststrecke, da bin ich nicht der Einzige, glaube ich, der die Strecke nach Moos als eine unglaubliche Durststrecke, ich glaube, es sind 12 Kilometer oder sowas, oder also gar nicht,
Was jetzt auch nicht genau, aber es hört
aber
nicht auf.
es ist zäh und heiß. Ja, Südtirol ist schön warm, aber da unten, das heizt unheimlich auf. Und da waren dann nochmal welche, die ich von Mallorca kannte, die hatten auch so eine kleine Labestation, das war dann schön, eine Aufmunterung, aber ich habe dann, ja, der typische Durchhänger, so ungefähr, was mache ich hier eigentlich? Will ich das überhaupt? Warum muss ich das jetzt wirklich fahren? Schaffe ich das? Also diese extremen Selbstzweifel, da muss ich immer schmunzeln, weil man das von allen Leuten immer wieder hört. Nicht an der gleichen Stelle, aber relativ häufig dort. Ne? Und als ich dann so auf so einem Tiefpunkt war, muss auch sagen, die Besenwagenkolonne, die war ja mein ständiger Begleiter. Die überholten mich immer mal und dann standen sie natürlich auch wieder, haben ja auch Pause gemacht. Später dann kamen sie wieder an einem vorbeigefahren. Das ist wie so, na, ich habe es mal beschrieben, wie so ein Sensemann, der sagt, na, willst du nicht lieber mit uns fahren? Oder Erlkönig, ja. Es war schon ein bisschen fies, aber die war nett. Und ich wurde auch nie angesprochen aus dem Auto raus, ungefähr geht's noch oder so. War nie der Fall. Die haben gesehen, dass ich irgendwie fahre und dass ich zurechtkomme. Und das fand ich auch gut. Und ja, es war okay, ich konnte damit leben. Aber es war schon ein bisschen komisch. Sag, wenn die immer da sind, dann bist du eben
Ja, klar,
einer
klar.
der Hintersten. Kann ja nicht anders sein. Und dann habe ich ganz bewusst, um irgendwie zu sagen, wenn du wieder zu Kräften kommen willst, dann musst du jetzt ganz dosiert diesen ersten Teil vom Timmels hochfahren. Und ich finde die Strecke ja unglaublich schön. Vor allem in Serpentinen sind, da geht es mir immer gut. Ich kann ewig Serpentinen fahren, nur den ganzen anderen Rest nicht so. Am Hang lang und das zieht sich ja unheimlich zäh, bis man dann in Schönau ist. So viel Serpentinen sind es ja gar nicht. Ne? Und dann auch Schönau kurz. Und dann war mir aber eigentlich klar, der Rest, der wirkt auf viele so bedrohlich, dieser Berg da oben, dieser Riesenhang, aber ich kannte das ja, Gott sei Dank, schon mehrmals gefahren und ich fand den immer einfach nur mega. Diese Strecke, wie die da hochgebaut ist, überhaupt da eine Straße hochzubauen, das fand ich ja noch so
Ja, stimmt,
hammermäßig.
ja.
Und da bin ich dann einfach in meinem Tritt hoch und es ging, es war schon schattig, Sonne war ja schon hinterm Berg, weil ich so spät dran war. Und da habe ich dann sogar wieder, also rein vom Powermeter konnte ich sogar wieder ein bisschen zulegen an Wattstärke. Ja, und dann wurde man auch ständig fotografiert und da ist ja auch so ein ganz nettes Foto oben vorm Tunnel entstanden, wo ich eigentlich relativ fröhlich schaue. Ist ja auch klar, wenn man den Tunnel erreicht hat.
Ja, da schaut jeder fröhlich, ja.
Sagt man, wow, das kann nicht wahr sein. Ich habe auch gedacht. Und wie gesagt, die Serpentinen, das fahre ich total gern. Also nur dieses Zähe, diese langen Zwischenstrecken, bis die Serpentinenstrecken kommen, das ist
Ja, das
boah.
ist ewig, ja.
Immer wieder um Felshang rum und dann wieder sieht man wieder, einen Kilometer zieht sich da am Berg hoch, wie halt in den Alpen viele Straßen sind, ist halt so. Ne? Tja, und Ja, und oben dann Timmelsdorf, ja, es war eben schon relativ leer, es waren immer noch Radler da und da sind mir ein paar Tränen gekommen oben auf dem Timmelsdorf und habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja. Und dann, ja, und dann runter. Und zum Beispiel, ja, das Stückchen da hoch zu der Mautstation, da bin ich sogar richtig gedüst nochmal für meine Verhältnisse. Da hatte ich richtig Energie, wo gesagt hat, jetzt, so, boah, jetzt nichts wie heim. Sonne geht unter, muss heim, es wird dunkel, es wird kalt. Unglaublich, ja. Also der letzte Kilometer im Ort war Stress, weil sie die Autokolonne, die aus Fettschlange gestanden hatte, die haben sie reingelassen. Und die haben mich dann alle überholt und dann sind sie aber vor mir durch den Ort getuckelt. Da habe ich schon gesagt, hoffentlich passiert jetzt nicht auf diesen letzten 500 Meter bis zum Ziel irgendein Mist mit dem Auto, weil ich bin einfach in der Mitte zwischen den Fahrspuren durch, bin ich hinter den Autos hergefahren. So hätte ich es eigentlich machen müssen, aber ich bin einfach in der Mitte durch. Wie gesagt, ich will euch nicht sehen, ich will einfach nur noch da vorne in die Zielankunft. Ja, ich konnte es dann irgendwie letztendlich nicht fassen. Es waren dann 13 Stunden, 8 Minuten reine Fahrzeit. Nee, also mit den Pausen, aber abzüglich weil ich die 11 Minuten am Anfang noch mitgerechnet hatte, als waren, dachte ich, geschafft ist geschafft.
Ja, auf alle Fälle, vor allem mit dieser Hintergrundgeschichte, ja.
Kurz nach mir kamen die drei Damen, die groß gefeiert wurden, das war herrlich, ja. Die
Du
drei
konntest noch ein
letzten.
bisschen mitfeiern.
Ja, Janine dann mit dazu, ist ein Foto, ich fand das. Das ist eben über dieser Geist dieser Veranstaltung. Ist
Ja,
einfach
das macht es
genial.
besonders, ja.
Es ist einfach absolut genial und besonders.
Na, Alex, ich finde das wirklich, also höchsten Respekt, weil erstens, das finde ich so die schönen Geschichten im Ötztaler. Weißt du, wir haben da einen Daniel Federspiel im Podcast, der zum ersten Mal seit Ewigkeiten diesen Radmarathon gewinnt und ist unfassbar emotional, wenn er das erzählt. Und dann gibt es aber so wie die, der halt ja in dem Fall fast doppelt so lang gebraucht hat, aber das komplett egal ist, weil die Hintergrundgeschichte so unfassbar ist und du so viel dafür getan hast, da wieder am Start zu stehen, mit teilweise Lähmungen und einem Unfall, wo du dich nicht erinnern kannst. Also das ist schon unglaublich und genau diese Geschichten schreibt der Öztürler und das ist wunderschön an dieser Veranstaltung, dass du der Erste und der Letzte und der in der Mitte jeder seine eigene Geschichte hat, die besonders ist.
Ja. Ich habe das ja auch alles dann nachträglich genau verfolgt mit Daniel und Jonas und Janine und all den anderen, die unter der Spitzengruppe waren. Das ist ja und mit dem Berg. Das war ja auch irre spannend. Aber das sind ja, sag mal, Radfahrer, die eine andere Zielsetzung haben. Aber innerhalb dieser Zielsetzung ist es genauso endlos spannend. Und mein Ziel ist ja ein anderes, genau. Wie du sagst, das ist auch das Schöne, dass in dieser Veranstaltung jeder unterkommt.
Ja,
Ja.
und jeder hat seine Daseinsberechtigung, ja.
Da waren ja auch, ich habe mal dann auch geschaut, wie alt, also welche Alter die Leute haben, die es nicht geschafft haben. Da waren eine Menge Junge dabei, die dann einfach ohne großes Training da gesagt haben, wir fahren mal Ötztaler, kannten die Strecken wahrscheinlich nicht und waren dann erstaunt, wie schwer es ist. Und da war also keinesfalls nur die ganzen Älteren, die es nicht geschafft haben an dem Tag, sondern da waren auch einige 20-Jährige dabei, die sich die falsch eingeschätzt haben. Also die sind dahin praktisch, auch fahren wir einfach mal mit, macht sicher Spaß. Und die haben vielleicht auch Spaß gehabt, obwohl sie es nicht geschafft haben. Und die anderen wollen Erster, Zweiter, Dritter werden. Ja? Und andere sind froh, wenn sie es einfach überhaupt schaffen, so wie ich.
So ist es. Und wie gesagt, jeder hat seine Daseinsberechtigung, ja. Hast du dir, wie ist aktuell bei dir? Ich meine, jetzt sind wir schon wieder im März, also jetzt ist schon 1,5 Jahre her seit deinem Unfall. Hast du jetzt immer nur irgendwelche Einschränkungen, die dich wirklich einschränken im Leben, oder eigentlich ist es so wieder gut, halbwegs gut quasi?
Ja, im normalen Alltag nahezu gar keine Einschränkungen. Ich kann arbeiten, ich mache meine Arbeit, ich fahre Rad. Das Einzige, was ich jetzt, sag mal, nicht gemacht habe, war so richtig joggen gehen allein. weil ich da Sorge hatte, dass ich mal irgendwie dumm stolpere oder also irgendwie, sag mal, Koordinationsfehler mache mit den Beinen, weil so eine ganz leichte Neigung ist da. Beim Treppesteigen bleibe ich am Geländer zum Beispiel. Aber das habe ich mir jetzt einfach angewöhnt. Außer ich vergesse es dann auch schon immer öfters. Aber da habe ich ja eben so ein paar Vorsichtsmaßnahmen, um mich jetzt nicht dumm zu stolpern. Aber im Grunde genommen darf ich alles machen. Ich mache ja auch Musik etwas und ich kann alles machen. Ich sage immer, so schlimm, dass die Verletzung rein medizinisch gesehen auch ist, ich habe total Glück gehabt. Ich habe ja
Ja,
total Glück gehabt.
hast du dir schon mal überlegt, was gewesen wäre, wenn der Bauer da nicht gekommen wäre so früh?
Ja, ich war jetzt, sag mal, nicht in einem Zustand mit unserer lebensbedrohlichen Blutung. Da wäre es dann ganz extrem, wenn er eine Viertelstunde später käme. Oder also zum Beispiel eine Hirnblutung oder eine innere Blutung, da bist du dann, da geht's, kann so Minuten gehen. Aber das hatte ich ja alles nicht. Also ich hätte bei der Hitze wahrscheinlich da auch noch eine Stunde liegen können, höchstens dann Sonnenstich oder sonst was, obwohl der Helm war draufgeblieben, ungebrochen übrigens, der Helm. Das hätte ich wahrscheinlich überlebt. Also ich war in dem Sinn nicht in einer akuten Lebensgefahr, muss man echt sagen. Aber sag mal, wenn er natürlich am nächsten Morgen erst gekommen wäre, wäre es schlecht gewesen.
Ja, gut, das ja.
Aber ich hätte da wahrscheinlich ein paar Stunden überlebt, sogar in dem Zustand. Das war insofern gar nicht so akut lebensbedrohlich.
Ja, ich finde es trotzdem immer unglaublich, wie ja ein Windbahnschlag, wo du jetzt gar nicht mal weißt, was es war, dass der einfach das Leben so verändern kann. Und da in dem Fall jetzt, glaube ich, passt da recht gut ein Appell an alle, die den jetzt erfahren, generell am Radl sein und generell an alle. Man, bei dir war es jetzt auch voll, wo du nichts dafür hast können, du weißt selber nicht, was war. Aber trotzdem, man muss aber immer aufpassen und immer schauen, dass man sicher unterwegs ist, weil es kann wirklich mit einem Wimpernschlag kann alles anders sein. Und vor allem wie bei dir, wie du sagst, das war einfach Glück, das hätte ganz anders ausgehen können.
Ich hatte auch schon mal beinahe Unfälle durch eigene Fehler. Und da ist mir das auch bewusst geworden, dass ich sage, Mann, 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 wie konntest du nur so unvorsichtig sein oder so, oder mit Straßenverkehr, irgendwas mit Autos oder auch Unterrädern, Radfahrern. Da gibt es ja auch manchmal gefährliche Situationen, ne? Gerade in der Gruppe auch oder so. Ja, also jetzt, mir ist das auch bewusst und sag mal, das ist auch ein Teil meines jetzigen Lebensgefühls. Du hast gesagt, du hast es geschenkt bekommen, weil es kann jeden Augenblick, auch im normalen Alltag, morgens zur Arbeit, egal, es ist ein kleiner Moment und es kann vorbei sein. Und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man sagt, du hast so richtig Glück gehabt und das heißt, das verschenkt man nicht. Also Vorsicht bleibt bei mir auch Priorität. Auch wenn ich, sagen wir, mutiger die Berge runterfahre als vor 5 oder 10 Jahren, ich bin trotzdem in einer Hab-Acht-Stellung. Ja, also so. Und außerdem kommt noch dazu, durch meinen Beruf kriege ich das ja sehr oft mit,
Ja, du siehst halt viel, ja, natürlich.
wie schnell Leute dann, also nur ein Bruch vom Schlüsselbein reicht bis 8 Wochen draußen. Ja, eine typische Radfahrverletzung ist ja Schlüsselbeinbruch oder das Schultereckgelenk. Ja, bist du je nach Berufstätigkeit bis 8 Wochen draußen. Und bei anderen Sachen eventuell viel, viel länger. Und das habe ich ja oft genug selber behandelt und versorgt. Und Gott sei Dank nicht so viele Radfahrer, ne? Das ist nicht die Mehrheit der Patienten sind Radfahrer bei uns,
Zum
aber
Glück.
immer wieder welche. Und da interessiere ich mich natürlich immer auch ganz besonders dafür, was da, wie es passiert ist und welche Umstände. Das will ich dann auch immer ganz besonders genau wissen, weil das für mich lehrreich ist.
Ja, klar, du kannst mir sagen dabei, ja.
Wie es zu den Unfällen bei den anderen kommt und so. Ja, und da ist mir das immer schon lange bewusst gewesen, wie ja, was für ein kostbare Sache das ist, dass man Glück hat und keine Verletzungen hat. Und keine
Ja,
bösen
voll.
Stürze.
Alex, ich sage vielen, vielen Dank. Das ist wirklich eine, ja, unglaubliche Geschichte. Ich hab wo du mir die Mail geschrieben hast, schon teilweise Gänsehaut gehabt, wo mir vorgestern am Telefon in Kurzfassung das erzählt hast, schon Gänsehaut gehabt. Und es ist einfach immer wieder, ja, wie ich schon gesagt, einfach beeindruckend, wie du das geschafft hast, wieder trotzdem ein Ötztaler zu fahren, ein Jahr später. Höchsten Respekt und auch, glaube ich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass du das so offen erzählt hast. War mir eine Riesenfreude.
Gerne, mir auch.
Und ich wünsche dir noch alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja heuer beim Ötztaler. Bist du angemeldet?
Nee, weil dieses Jahr ist so, dass ich also keinen Platz gekriegt habe und ich habe mir auch keinen gebucht, weil ich dieses Jahr genau in der Zeit einen Familienurlaub habe, aus dem ich mich nicht abseilen darf.
Und ist auch wichtig.
Ist so, mein bisheriger Trainingsverlauf, man kann ja über Strava auch jetzt sehr genau vergleichen, wie gut warst du vor einem Jahr und vor zwei Jahren, zeigt, dass ich etwas besser bin als im Vorjahr, aber nicht so viel besser, dass ich, sag mal, es bequem jetzt schaffen würde. Das wäre also jetzt immer noch knapp. Deswegen habe ich gesagt, nee, das Jahr pausierst du, aber nächstes Jahr trete ich vielleicht an, sofern es sich weiter positiv steigert. Ja, ich will nicht ihn fahren und nochmal so knapp. Es darf dann ein klein bisschen bequemer sein, also vielleicht 12 Stunden oder so, da wäre ich schon ganz glücklich. Das wäre absolut grandios für mich, wenn ich 12 Stunden habe. Und dann bin ich auch noch ein Jahr älter bis dahin. Das darf man gar nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht, wie viel Teil vom Training eigentlich nur dem Erhalt des Vorhandenen dient.
Ja, voll.
Also vom Zuwachs, das noch ganz ohne Zuwachs, sondern nur um das Vorhandene zu halten, muss man schon einen ganzen Teil seiner Trainingszeit investieren. Und deswegen spielt es auch eine Rolle, nächstes Jahr ein Jahr älter und dann gucken wir mal. Aber ich habe große Lust und also ich kann mir nicht vorstellen, da nicht nochmal teilzunehmen.
Sehr gut, dann sehen wir uns irgendwann wieder auf der Startlinie. Vielen Dank, Alex.
Ich danke dir auch. Alles Gute.
Alles Gute.
Mach's gut. Tschüss.